ARD. SWR Kultur. Forum. Frei zum Abschuss. Wie viel Wolf darf sein? Der Wolfsrüde GW2672M schwebt in Lebensgefahr. Das baden-württembergische Umweltministerium will, dass er erlegt wird. Zwar darf er vorerst nicht getötet werden, ein Gericht hat einem Eilantrag von Naturschützern stattgegeben. Auf der Abschussliste steht er trotzdem. Der Wolf lebt im Nordschwarzwald und kam Hunden und Menschen ziemlich nah. So nah, dass die Verantwortlichen Sorge hatten, es könnten sich heikle Situationen ergeben.
Das Blöde ist, dass halt Menschen hier hochkommen, um den Wolf zu sehen, die ihn auch füttern, versuchen, dass der Wolf sich mit ihren Hunden paart und lauter so Geschichten.
Ich finde es halt schade, also jedes Tier, wo abgeschossen wird, also gerade wenn er noch nichts getan hat. Aber andererseits ist die Frage, muss man erst warten, bis was passiert?
Die Natur soll Natur bleiben und wir Menschen müssen uns an die Regeln halten. Das heißt, Hunde im Naturschutzgebiet anleihen und sich dementsprechend verhalten, dass der Wolf auch keine Möglichkeit hat, quasi anzugreifen.
Das sagen Spaziergänger im Nordschwarzwald. Die Diskussion um den Wolf ist neu entbrannt. Wie gefährlich ist er? Wie lässt sich das Miteinander von Mensch, Wolf und Nutztieren regeln? Und was bringt es, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen? Mein Name ist Marion Theis und ich rede darüber heute im Forum bei SWR Kultur und zwar mit diesen Gästen. Uta Maria Jürgens, Umweltwissenschaftlerin und Psychologin, insbesondere für Mensch-Natur-Beziehungen. Marco Weber, Landwirt aus der Vulkaneifel, er ist Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau und außerdem FDP-Abgeordneter im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Und Alexandra Ickes, Wolfsexpertin und Artenschutzreferentin beim Naturschutzbund, also dem NABU in Baden-Württemberg. Ein Wolf soll aus der Natur entnommen werden, wie das zuständige Umweltministerium es formuliert. Das erste Mal seit Mitte des 19. Jahrhunderts, dass so etwas hierzulande passiert. Der baden-württembergische Ministerpräsidentenkandidat Özdemir von den Grünen hat gesagt, er freut sich darüber, dass der Problemwolf erlegt werden soll. Freuen Sie sich, Frau Ickes?
Nun, also als freudiges Ereignis kann man es sicherlich nicht bezeichnen. Es ist natürlich schon so, dass bestimmte Voraussetzungen eben erfüllt waren, dass diese Ausnahmegenehmigung eben erteilt werden konnte. Dennoch ist es wirklich für unseren Wolfsbestand und wir haben nur 4 adulte Tiere in Baden-Württemberg, die sesshaft sind.
Beziehungsweise 3 dann.
3, genau, ist es tatsächlich ein herber Rückschlag für den Bestand.
Einige Bürgerinnen und Bürger sehen das ähnlich. Sie finden es gar nicht gut, dass der Wolf sterben soll. Der Verein Naturschutzinitiative hat Klage eingereicht. Wenige Stunden nachdem der Wolf zum Abschuss freigegeben war, gab es schon 2 Online-Petitionen gegen die Tötung. Tausende haben unterschrieben. Können Sie das nachvollziehen, Frau Jürgens?
Die Entrüstung, die sich um den Wolf immer wieder zeigt, hat eben 2 Seiten. Also die einen sind sehr stark für den Wolf, freuen sich über die Rückkehr der Wölfe, nehmen sehr stark emotional Anteil dann an Schicksalen von Einzelwölfen. Und auf der anderen Seite gibt es ebenso vehemente Befürworter eines Abschusses oder gar Gegner überhaupt einer Wiederausbreitung des Wolfs. Und das ist das, was man immer wieder feststellt, übrigens nicht nur bei Wölfen, auch bei anderen, in Anführungszeichen, Problemtieren und auch in ganz anderen gesellschaftlichen Kontroversen. Aber das, was wir hier beim Wolf sehen, ist eben ein Beispiel für eine ganz starke Polarisierung in der Gesellschaft, die ich aus psychologischer Sicht sehr kritisch sehe, weil es dann auch lange nicht mehr um Sachfragen geht, die wir eigentlich vernünftig miteinander besprechen könnten und müssten, wenn die Emotionen so hochkochen. Aber dafür gibt es wiederum Gründe, die man auch untersuchen kann und auch untersucht in der Psychologie.
Über die wir auch reden werden gleich hier im Forum. Die FDP in Baden-Württemberg wertet die Abschusserlaubnis für den Wolf im Nordschwarzwald als Landtagswahlkampfmanöver der grünen Umweltministerin Walker, um Punkte bei Landwirten oder Jägern zu sammeln. Auch im Rheinland-Pfalz wird im März der Landtag neu gewählt. Finden Sie, Herr Weber, dass der Wolf sich als Wahlkampfthema eignet?
Also das Thema Wolf ist immer ein sehr emotionales Thema, sowohl für die Tierhalter in jeglicher Form, ob als Landwirt oder auch als Hobbytierhalter, aber natürlich auch in der Bevölkerung ist die Emotionalität, zwiegespalten. Wir haben ja beim Einspieler auch wahrgenommen, dass es sehr positive Rückmeldungen gibt, dass es den Glauben hat, auch mit dem Wolf leben zu können. Bei uns in Rheinland-Pfalz, wir haben mittlerweile 4 Rudel. Die Anzahl ist halt immens höher wie in Baden-Württemberg. Grundsätzlich eignet sich das Thema Wolf nicht zum Wahlkampf und ich würde auch den Herrn Özdemir dahingehend ergänzen. Also mit Freuen habe ich so mein Problem, ich hätte mir die Formulierung gewünscht, notwendig. Die Entnahme des Wolfes ist notwendig. Hier bei diesem Fall sehe ich auch persönlich die Notwendigkeit an.
Der Wolf wird ja entnommen sozusagen, weil er gefährlich werden könnte. Also wie gefährlich ist der Wolf?
Wenn ich darf, würde ich gerne aus den Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz kurz einfach skizzieren. Wir haben jetzt über den Jahreswechsel, über die Feiertage, Weihnachten und Neujahr hier im Dreiländereck Hessen, Nordrhein-Westfalen, aber gerade auch in Rheinland-Pfalz über 50 Tierrisse bis hin tödliche Risse, die nachweislich auf Wölfe zurückzuführen sind. Das sind mittlerweile Zahlen, die erschrecken. Von daher ist halt immer die Forderung, gerade auch aus der Landwirtschaft, aus der Tierhaltung, natürlich diese verhaltensauffälligen Wölfe, die halt letztendlich Tier- und Menschenleid herbeigeführt haben, dann auch entnehmen zu dürfen. Ich möchte da aber, wie gesagt, auch nochmal betonen, nicht pauschal alle Wölfe halt zu entnehmen beziehungsweise zu schießen, sondern die Tiere, die halt im Prinzip verhaltensauffällig, sprich halt Tier- und Menschenleid herbeigeführt haben.
Also Wölfe sind gefährlich für Tiere. Sie reden von Nutztieren, nehme ich mal an.
Ich rede von Nutztieren. Wir haben aber auch viele Hobbytierhalter, gerade im Pferdebereich, aber auch wir haben natürlich professionelle Schäfer. Aber wir haben halt auch Hobbytierhalter, die nebenerwerblich halt eine Schafhaltung haben.
Wie gefährlich sind Wölfe, Frau Ickes?
Also die Frage kann man natürlich auf unterschiedlichen Ebenen beantworten. Zum einen, wie gefährlich sind Wölfe Menschen gegenüber und inwieweit sind Wölfe eine Gefahr für Weidetierhaltende, also für die Nutztiere. Um auf die eine Frage einzugehen, wie ist denn das Risiko für einen Wolfsangriff, da möchte ich gerne auf eine Studie verweisen. Das ist die sogenannte NINA-Studie. Die hat analysiert von allen historischen Übergriffen, also Angriffen vom Wolf auf den Menschen, was so die Ursachen sind und wo diese Schwerpunktregionen auch anzutreffen sind. Und interessanterweise hat es weltweit ergeben, dass es vor allem die Regionen sind, wo eben noch die Tollwut grassiert, eben dort zu diesen Vorfällen gekommen ist. Man muss auch sagen, Deutschland hat keine Tollwut, zumindest keine Tollwut, die eben auf Wölfe übertragbar ist. Das ist natürlich ein sehr großer Vorteil und hat sicherlich auch dazu geführt, dass wir, seitdem der Wolf zurückgekehrt ist, kein aggressives Verhalten vom Wolf auf den Menschen gesehen haben. Es gibt aber auch noch einen anderen Fall oder eine andere Fallkategorie, wo solche Übergriffe stattgefunden haben. Und das ist mehr oder weniger auf direktes Fehlverhalten von Menschen zurückzuführen. Da geht es darum, dass eine starke Habituierung stattgefunden hat. Das heißt, der Wolf ist sehr stark an den Menschen gewöhnt worden, teilweise auch proaktiv mit zum Beispiel Futterkonditionierung. Und das kann natürlich zu brisanten Situationen führen. Diese Fälle sind wirklich selten. Die sind sowohl auf Europa als Nordamerika als auch weltweit gesehen wirklich selten. Aber die gibt es. Und das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Dennoch kann man sagen, dass der Wolf primär den Menschen nicht als Beute ansieht und ihm auch nicht unbedingt über den Weg laufen möchte.
Vielleicht darf ich da einmal ergänzen und die Biologie mit der Psychologie zusammenbringen. Wir müssen ein bisschen auf unsere Sprache achten. Wir reden über den Wolf, aber wer ist denn der Wolf? Es gibt Wölfe und Wölfe sind wie alle Lebewesen sehr, sehr unterschiedlich. Also der eine Wolf mag gefährlich sein als der andere, der eine Wolf mag scheuer sein als der andere. Darum gibt es ja bisher diese sehr kluge Lösung, dass man eben auf Einzelfälle schaut. Die Aussage, die man immer wieder hört, auch von Ihnen jetzt, Herr Weber, verhaltensauffällige Wölfe, was ist denn damit gemeint? Also wir haben offensichtlich ein Bild von dem Wolf im Kopf, so etwas Abstraktes, wie Wölfe denn so zu sein haben. Und wenn ein Wolf davon abweicht, dann kriegt er das Label Problemwolf aufgedrückt und es wird dann leicht übersehen, erstens, was Frau Icke sagte, was der Mensch dazu beigetragen hat zu dem Verhalten. Und auch eben nicht der Mensch, sondern bestimmte Menschen in einer bestimmten Situation. Also ich glaube, uns ist sehr gedient, auch damit das Ganze eben nicht zu einem Wahlkampfschlager verkommt und wir uns in Emotionen verlieren, wenn wir auf die Einzelfälle schauen, auf unsere Worte achten und auch natürlich auf unser Verhalten achten.
Bevor wir auf die Einzelfälle schauen, würde ich trotzdem noch mal gerne mit Ihnen besprechen. Es gibt ja bestimmte Merkmale, die der Wolf hat. Canis lupus, Raubtier aus der Familie der Hunde. Gibt es Eigenschaften, von denen man sagen kann, die sind typisch Wolf?
Der Wolf, Sie haben Raubtier genannt, ich würde ihn lieber als Beutegreifer bezeichnen wollen. Dieser Begriff definiert es meiner Meinung nach viel treffender, nämlich es ist ein Tier, das eben Beute schlägt, Beute angreift und auch Beute als Nahrungsgrundlage herzieht. Der Wolf, der ist ein wahrscheinlich sogar das emotionalst geführte Thema im Bereich Artenschutz. Dennoch ist der Wolf weder ein Kuscheltier noch ein Monster. Es ist, wie man eben vermuten lässt, ein Wildtier, ein Tier, das sich eben in der freien Natur auch bewegt und dem gegenüber wir Menschen auch Respekt gegenüber zollen sollten und auch respektvolles Verhalten an den Tag legen müssen, damit eben keine Konflikte in dieser Hinsicht auftreten können.
Inwiefern unterscheidet er sich von Hunden?
Zum einen natürlich genetisch, also der Haushund ist ja eine der ersten Haustiere, die der Mensch sozusagen gezüchtet hat. Genetisch gesehen ist der Wolf dem Hund noch relativ nahe dran, deswegen ist es noch immer möglich, Hybride zu zeugen. Das ist natürlich nicht erwünscht, aber von Verhaltensweisen unterscheidet er sich doch schon stark vom Hund. Der Wolf ist viel eigenständiger, er ist viel selbstbewusster und trifft die Entscheidung auch selbstständig, während der Hund immer noch den Bezug zu Menschen sucht, also in gewisser Weise sozusagen in den kindlichen Verhalten eines Welpens ein wenig gefangen ist und dort sozusagen immer diesen Rückversicherung vom Menschen braucht. Natürlich sind die verschiedenen Hunderassen mittlerweile auch sehr, sehr unterschiedlich, so dass es auch selbstständige Hunde gibt. Ich denke da vor allem gerade an Herdenschutzhunde, die auch wirklich noch dazu gezüchtet wurden, selbstständig Entscheidungen treffen zu können, während zum Beispiel andere Hunde, sogenannte Schoßhunde, doch sehr, sehr eng diesen menschlichen Kontakt auch aktiv suchen.
Wölfe, die sich mit Hunden paaren, wenn dann Hybridwölfe entstehen, das ist nicht gewünscht, die werden auch abgeschossen. Ne? So ist das Recht, die würden unter diese Ausnahme, unter diese Problemtierüberschrift dann fallen. Wie ist es denn bei jedem Einzelnen von Ihnen, wenn Sie einem Wolf begegnen? Wie verhalten Sie sich?
Also erstmal ist es ja ein Ausnahmeereignis, einen Wolf zu treffen. Also das Nahste, wie ich jetzt mal an einen Wolf herangekommen bin, mutmaßlich, da habe ich ihn gar nicht gesehen, aber da hat sich mein Hund im Wald außerordentlich verhalten, wollte an einem Weg nicht weitergehen und hat trotzdem ganz intensiv in die Richtung geschnüffelt. Und ich habe mich gewundert, bin dann natürlich seinem Impuls gefolgt und wir sind da nicht lang gegangen. Und kurz darauf wurde gemeldet, dass ein Durchzügler-Wolf hier am Bodensee wirklich unweit meines Wohnortes entlang gezogen ist, wo ich jetzt denke, das bringe ich da mal in einen Zusammenhang. Also ich denke, die allermeisten Wolfsbegegnungen, wo man Wölfen vielleicht auch, ich sag mal, objektiv nahe kommt, da nimmt man den Wolf gar nicht wahr. Und die Begegnungen, die es gibt, die dann ja auch medial dann hochgespielt werden, die sind in den allermeisten Fällen auch, genauso wie bei einem Hornisgrindewolf, im Grunde einfach neugierige Begegnungen beider Seiten. Und der Mensch setzt dann seine Emotionen und seine Ängste darauf.
Also wenn ich vielleicht meine Begegnung mit dem Wolf beschreiben kann, dann war der nicht in der freien Laufbahn in der Umwelt, sondern wir haben bei uns im benachbarten Gerolstein einen Adler- und Wolfspark. Dort sind Wölfe, die halt unter großen Sicherheitszäunen den Besuchern zugänglich sind. Habe viele Videos gesehen und ich kann natürlich auch die Diskussion nachvollziehen, Thema Hund und Wolf. Aber wir müssen ja nochmal ganz realistisch darauf schauen. Wir haben auch in Rheinland-Pfalz, ich sag mal, vor 6, 7 Jahren 3 Wölfe gehabt, 4 Wölfe gehabt. Mittlerweile haben wir 4 Rudel. Ich habe jetzt Videos gesehen von 9 Wölfen im Westerwald. Die Population schreitet voran und man kann das jetzt mit Hund und Wolf gerne vergleichen. Ich will auch nicht zukünftig die Diskussion führen, dass ein Wolf einen Menschen angegriffen hat. Da haben wir ja eben auch schon das ein oder andere gehört. Wir reden ja momentan immer nur über Gefährdung, über Risse in der Tierhaltung. Ich möchte bitte nicht die Diskussion erleben mit Übergriffen auf Menschen. Es ist nicht so, dass, wie gesagt, der Wolf einheitlich ein friedliches Tier ist. Wenn er ein friedliches Tier ist, glaube ich, haben die wenigsten ein Problem damit. Aber wenn der Wolf aktiv wird, wenn der Wolf wolfsichere Zäune überwindet, und wir sind mittlerweile in Rheinland-Pfalz so weit, dass wir nachweisen können, 1,20 Meter hohe wolfsichere Zäune sind, übersprungen worden. Und alles, was dann passiert, auch in der Psychologie einer Schafherde oder einer Rinderherde oder auch einer Pferdekoppe mit mehreren Pferden, da muss man ja auch mal alles ein bisschen berücksichtigen, was danach noch alles wochenlang passiert.
Sie haben vom Wildpark geredet, Herr Weber. Die Idee des baden-württembergischen Umweltministeriums war, diesen Hornisgrindewolf zu fangen und ihn dann zu besendern, mit einem Sender auszustatten und dann zu schauen, ob man ihn so unter Kontrolle kriegt. Das ist innerhalb der letzten 2 Jahre nicht gelungen. Es wäre keine Alternative gewesen, ihn zu fangen und irgendwo in Gefangenschaft auf Dauer zu halten. Da hieß es, das wolle man nicht, das sei nicht artgerecht. Können wir nachvollziehen, warum der Wolf uns offensichtlich doch so eine Angst einjagt, sodass diese Besorgnis, es könnte zu einem Zwischenfall mit Spaziergängern gehen, uns so weit bringt, dass wir sagen, ein Wolf muss abgeschossen werden?
Also auch wir haben in Rheinland-Pfalz, glaube ich, jetzt im dritten Jahr den Versuch, den GW 1896M, den man 2020 erstmals in München unter Föhring nachweislich hatte und jetzt aber schon seit mehreren Jahren in Westerwald nachweisen kann, seit 3 Jahren auch den zu besendern. Das hat bis heute nicht funktioniert. Der Wolf ist halt ein sehr, sehr intelligentes Tier. Das wird auch nicht einfach, den, ich sag mal, zu erlegen. Das ist gegenüber anderem Wild, Rehwild, Schwarzwild, Rotwild, ein sehr ambitioniertes Verhalten. Und das eigentliche Problem, wo wir im Prinzip die Diskussion ja noch gar nicht darüber geführt haben, ist, dass wir im Prinzip keine rechtlichen einheitlichen Vorgaben beziehungsweise Verordnungen haben. Jedes Bundesland ist momentan im Prinzip da am Operieren und wir brauchen ein einheitliches Wolfsmanagement-System, wo wir halt uns auch für die Jägerschaft und jedes Bundesland dann auch weiß, wie im Prinzip die Vorgaben sind und wie die Regelungen sind. Und momentan operieren wir in 16 Bundesländern unterschiedlich.
Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf die Frage, warum macht uns der Wolf, und jetzt spreche ich bewusst in diesen abstrakten Worten, warum macht er uns Angst? Das verbindet sich auch mit dem, was in Anführungszeichen typische Eigenschaften von Wölfen sind. Also es gibt insbesondere 3 Eigenschaften, die uns als Menschen besonders berühren. Und das ist einmal, dass der Wolf selbstbestimmt handelt, dass er überlegt handelt, also er ist ein Akteur, der abwägt. Er ist unbeherrschbar, das sehen wir ja genau am Hornisgrindewolf. Also das muss man erstmal schaffen, da dieser Nachstellung zu entgehen. Er ist sehr schwer zu steuern damit, es ist sehr schwer vorhersagbar. Er entzieht uns das Gefühl, Kontrolle zu haben über das, was geschieht in unserer Landschaft. Und er ist als Beutegreifer eben auch potenziell gefährlich. Das haben wir jetzt noch nicht erlebt gegenüber dem Menschen, aber er hat das Potenzial, einen Menschen zu schädigen. Und das macht auf uns, wir sind evolutionär betrachtet, sind wir nicht so lang entfernt davon, Höhlenmenschen zu sein. Das macht Eindruck. Und diese Eigenschaften, das Selbstbestimmte, das Unbeherrschte und das Gefährliche, entspricht psychologisch Merkmalen dessen, was wir als böse wahrnehmen. Und das ist eine absichtliche Schädigung herbeizuführen, eine Ordnung zu zerstören und etwas Wildes, Aufsässiges in unsere gezähmte Zivilisation einzubringen und damit auch uns als Menschen so ein bisschen vom Thron der Schöpfung zu stoßen. Das heißt, der Wolf rührt an all diesen Merkmalen des Bösen und daraus entstand auch schon kulturgeschichtlich diese Idee von dem bösen Wolf, die leider auch im aufgeklärten 21. Jahrhundert immer noch sehr aktiv ist.
Also wenn ich darf, möchte ich da kurz drauf reagieren. Grundsätzlich kann man die Sichtweise vertreten. Nur als Mensch und als Tier ist die ganze Lebenszeit ein Abwägungsprozess. Jeder Ampel, der ich mich nähere, muss ich eine Grün-, eine Gelb- und eine Rotphase beachten. Zu glauben, dass Tierhaltung, und ich sage jetzt einfach mal, ob es Pferd, Schaf oder Rinder sind, in der Offenlandhaltung, die wir uns alle wünschen. Wir wünschen uns alle, dass die Tiere auf der Wiese stehen und gleichzeitig man zuschauen muss, dass diese Tiere dann im Prinzip vor dem Wolf stehen. Dem Glauben unterliegt halt dann ein Abwägungsprozess. Und nochmal, wenn halt dieser Abwägungsprozess dazu führt, dass wir immer mehr Wölfe haben und damit auch immer mehr Risse haben, dann kann das meiner Meinung nach nicht kommentarlos und ohne Folgen weitergehen, weil dann haben wir irgendwann keine Tiere mehr auf der Wiese stehen.
Sie tun jetzt, als wären Sie angegriffen, wenn ich das einmal sagen darf. Aber wir reden ja auf verschiedenen Ebenen. Das kann ja nebeneinander stehen. Die psychologische Forschung erklärt das Verhalten der Menschen. Sie, Herr Weber, weisen hin auf die Probleme in der Weidetierhaltung. Und da sind wir ja nicht gezwungen, einfach zuzusehen. Und dazu kann Frau Igges bestimmt was sagen, was man stattdessen tun kann.
Also Sie haben ja vorhin geschildert, dass mehr Wölfe gleich mehr Risse. Da muss ich tatsächlich widersprechen. Also wenn wir uns die Wolfszahlen vom letzten Jahr anschauen und auch die Übergriffe, dann sehen wir, dass der Bestand der Wölfe tatsächlich gewachsen ist. Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass die Übergriffe auf Nutztiere zurückgegangen sind. Und zwar um 25%, und das ist enorm viel. Und das zeigt ja auch, dass es nicht so pauschal ist, mehr Wölfe gleich mehr Risse, sondern dass man dort auch ganz genau auf die Wissenschaft auch gucken muss und zu erkennen, welche Maßnahmen sind besonders wirkungsvoll, um eben die Weidetiere zu schützen. Und der NABU in Baden-Württemberg hat wirklich immenses Interesse daran, die Konflikte möglichst so gering wie möglich zu halten. Uns ist sehr wohl bewusst, dass Weidetiere und vor allem die extensive Beweidung auch wirklich einen Mehrwert darstellen kann für die Natur, auch für die Artenvielfalt. Deswegen ist es uns auch wirklich frühzeitig sehr wichtig gewesen, dort gute Wege zu finden. Und wir sind aktiv zum Beispiel auf den Landesschafzuchtverband zugegangen. Wir haben dort Projekte umgesetzt, um eben zu testen, wie Herdenschutz funktioniert, wie Herdenschutz auch an anspruchsvollen Gelände funktionieren kann. Und dort gemeinsam eben auch Forderungen gestellt, zum Beispiel, dass der Herdenschutz finanziell wirklich gut aufgestellt ist. Und ich meine, das ist uns in Baden-Württemberg besonders gut gelungen. Wir haben eine der besten Förderkulissen. Da gibt es also Wege, dort den Konflikt wirklich zu minimieren.
Wir haben am Anfang schon gesagt, dass die sachliche Debatte über das Thema Wolf oder über die Beziehung Wildtiere zu Menschen gar nicht so einfach ist und wollten nochmal über die Gründe reden. Können Sie was dazu sagen, Frau Jürgens?
Also die Einstellung zu Wölfen, von denen wir schon gesagt haben, dass sie sehr unterschiedlich sind, leider auch inzwischen sehr polarisiert sind, haben im Grunde drei Zutaten. Das eine ist, was ein individueller Mensch mitbringt an Lebensgeschichte, an eigenen Erfahrungen, auch an Identität, also welcher Gruppe fühle ich mich zugehörig, was herrschen da für Meinungen. Das zweite ist das, was Wölfe mitbringen, darüber haben wir schon gesprochen, und Wölfe bringen Eigenschaften mit, die uns vor Herausforderungen stellen. Das ist ganz klar und die auch unsere Psychologie herausfordern. Und dann gibt es einen dritten Aspekt, und das sind ganz tiefgreifende Fragen, im Grunde Fragen über das Menschsein, Fragen darüber, wer wir sind, die aufgerufen werden, zum Beispiel durch Wölfe, aber auch durch andere, in Anführungszeichen, Problemtiere, die uns zum Beispiel die Frage stellen, sind wir eher Manager der Natur, sind wir eher Verwalter oder sind wir eher ein Teil? Alles davon entspricht ja der Wahrheit, aber Menschen verhalten sich sehr unterschiedlich dazu, ob sie sich eben eher als, ja, ich sag mal, ein bisschen provokativ Krone der Schöpfung sehen oder eben die Meinung vertreten, wie wir es auch eingangs gehört haben, ja, also der Mensch hat sich an Regeln zu halten und im Grunde auch zurückzunehmen und der Natur unterzuordnen. Es stellt sich auch eine konkretere Frage eben nach Kontrolle. Wie viel Kontrolle haben wir oder wollen wir haben? Auch da unterscheiden sich Menschen. Und ein tiefenpsychologischer Aspekt, den darf man auch nicht außer Acht lassen, eben der Wolf verweist uns auf unsere Verletzlichkeit als Lebewesen. Und all das kombiniert sich zu den sehr verschiedenen Einstellungen, die wir sehen.
Hatten Sie Angst, als Sie damals gemerkt haben, da ist wahrscheinlich ein Wolf unterwegs, mein Hund benimmt sich so merkwürdig?
Also da wusste ich nicht, dass wir uns möglicherweise in dem Radius eines Wolfes bewegen. Also die Wolfsdebatte ist ja auch aufgeladen von ganz, ganz anderen Fragen. Einige sind psychologischer Natur, also wie sicher fühle ich mich als Mensch in meinem Leben, aber es gibt eben auch Sachfragen, dazu wird Herr Weber sicher auch noch was sagen können. Die Grundsituation für Weidetierhaltende ist ja extrem angespannt. Und wenn da Wölfe noch dazukommen, dann kann ich es auch da sehr gut verstehen, dass die Emotionen eben hochkochen. Denn in einer Lage, wo ich sowieso nicht weiß, wie ich mein Auskommen finden soll und auch alles gebe jetzt für meine Tiere zum Beispiel, wenn dann noch so eine objektive Bedrohungslage entsteht, auf die man antworten kann, aber es ist ja trotzdem erstmal eine Herausforderung, dann darf man auch intensiv reagieren. Man darf halt nur nicht die Fakten aus dem Blick bekommen.
Frei zum Abschluss, wie viel Wolf darf sein? Darum geht es hier im Forum bei SWR Kultur mit Alexandra Ickes vom NABU Baden-Württemberg, Dr. Uta Maria Jürgens, Psychologin und Umweltwissenschaftlerin und Marco Weber vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. Frau Jürgens, Sie haben vorhin gesagt, man muss den Einzelfall betrachten. Man kann nicht einfach sagen, das ist der Wolf, jeder Wolf ist anders, jeder Mensch ist anders. Lassen Sie uns deswegen jetzt an dieser Stelle die Frage klären, was tue ich, wenn ich einen Wolf treffe oder merke, ein Wolf ist in meiner Nähe? Wie verhalte ich mich?
Also wir haben tatsächlich eine Handlungsempfehlung. Zum einen sollte man wirklich Ruhe bewahren. Man sollte sich bewusst sein, dass diese eine Begegnung wahrscheinlich wirklich eine Begegnung im ganzen Leben darstellen kann. Wenn man sich bei der Begegnung unwohl fühlt, kann es helfen, zum Beispiel sich groß zu machen, zu klatschen. Normalerweise würde dann der Wolf eben darauf reagieren. Man kann auch den Wolf bewusst ansprechen und der Wolf würde sich dann im Regelfall langsam zurückziehen. Das heißt nicht, dass er panisch wegrennen würde, so selbstbewusst ist der Wolf tatsächlich, aber er würde diese Konfrontation nicht bewusst provozieren wollen. Und was man auf gar keinen Fall tun sollte, ist, dem Tier nachzugehen, das Tier zu bedrängen, es versuchen zu streicheln oder zu füttern. Nämlich das sind dann wirklich Verhaltensweisen, die sehr kontraproduktiv sein können. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man, egal ob Wolf oder anderes Wildtier, eben den Tieren den nötigen Respekt, also die Rücksicht wirklich auch zugesteht und dass die Tiere auch wirklich selbstständig dann wieder zurückziehen können.
Müssen wir auch mehr darauf achten, dass Hunde im Wald nicht mehr frei rumlaufen, wenn es immer mehr Wölfe gibt?
Ich weiß, dass es für viele Hundehalter sicherlich schön ist, den Hund frei springen zu lassen. Jedoch sehen wir also nicht nur im Zuge des Wolfs Konfliktpotenzial tatsächlich, sondern auch zu anderen Wildtieren, die sich eben durch Hunde auch massiv gestört fühlen. Es gibt leider auch immer wieder Hunde, die verschiedene Wildtiere reißen. Da würde ich mir tatsächlich mehr Rücksicht auch wünschen, insbesondere zur Brut- und Setzzeit der Tiere, die jetzt im Frühling anfängt und bis in den Sommer hinein reicht, dass man zumindest in dieser Zeit den Hund abrufbar hält oder, wenn es nicht möglich ist, eben an der Schleppleine oder, wenn es gar nicht anders geht, dann auch wirklich an der kurzen Leine führt, damit eben nicht solche unschönen Situationen für beide Seiten passiert.
Also eine Anmerkung muss ich schon machen bei der Fragestellung Hund freilaufend im Wald. Also Grundsatz sollte doch schon sein und bei jedem Hundebesitzer das Grundverständnis vorliegen, dass wenn ich mit dem Hund in den Wald gehe, nur angeleint in den Wald gehe. Wenn wir über die freie Wildbahn reden, dann reden wir halt nicht nur über den Wolf, sondern wir reden halt über eine ganz breit gefächerte Tierpopulation. Von daher muss doch eigentlich der Grundsatz sein, sobald ich mit dem Hund in den Wald reingehe, ihn anzuleihen. Von daher finde ich die Fragestellung schon ein bisschen bemerkenswert.
Die Wirklichkeit ist eine andere, Herr Weber.
Ja, also nicht nur, weil ich Waldbesitzer bin und auch tatsächlich Jäger. Also nochmal, wenn ich in den Wald reingehe, dann gehe ich nicht nur von dem Wolf aus, sondern ich gehe über Rehwild, über Rotwild, Schwarzwild und viele andere Tierarten. Deshalb sollte man auch in solch einem Medium schon nochmal sensibilisieren, grundsätzlich den Hund im Wald anzuleihen. Auch wenn ich das vielfach anders erlebe und wie gesagt, zwischen Hundebesitzer und dem eigentlichen Hund 2 Kilometer Luftlinie manchmal ich antreffe, was dem anderen Wild auch nicht zuträglich ist.
Wenn wir wieder zum Wolf zurückkommen, seine Geschichte in Deutschland ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte. In der Bundesrepublik und der DDR wurden eingewanderte Wölfe erschossen. Insgesamt 22. Seit der Wiedervereinigung steht der Wolf unter Schutz. In den 90er Jahren wurden dann aber noch mindestens 8 Wölfe illegal erschossen. Und 2000 dann kriegt das erste deutsche Wolfspaar in Deutschland Junge. Wenn wir jetzt immer mehr Wölfe haben, kriegen wir demnächst ein Wolfstourismusproblem?
Also ich denke, wir können uns freuen über jede Art von Interesse der Menschen an Natur. Das Problem entstünde natürlich da, wo eben dieser Respekt, den Frau Ickes zu Recht einforderte, für Natur und Wildtiere nicht gewährleistet ist. Aber Wolfstourismus ist ja in den meisten Fällen auch organisiert, wo Menschen dann auch zu Wildparks kommen können oder Führungen mitmachen können und wo man auch wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr in den eigenen Assoziationen zum Wolf badet, als tatsächlich jetzt Wölfe zu sehen. Da sind die Wölfe, wie wir sehen, auch schon schlau genug und entscheiden das selbst.
Oder wenn jemand versucht, einen Wolf anzulocken, um sich mit ihm fotografieren zu lassen, das gab es ja kürzlich auch im Nordschwarzwald schon, ne?
Und das ist natürlich ein großes Problem. Und da sind wir dann wieder bei der Frage, verhaltensauffälliger Wolf, Problemwolf. Da würde ich jetzt auch mal auf den Problemmenschen schauen wollen. Also man sagt ja im Wildtiermanagement auch häufig so, dass es eigentlich ums Menschenmanagement geht. Und was man damit meint, ist natürlich einerseits, Menschen gut zu informieren, aber eben auch wirklich darauf Acht zu geben, dass wir Wildtiere wild halten. Und das ist insbesondere bei Wölfen eben absolut wichtig, gerade wenn man Wölfe mag. Also wer Wölfe mag, füttert sie nicht, lockt sie nicht an und lässt ihnen einfach ihren Raum.
Jetzt werden die Wölfe relativ schnell immer mehr. Die brauchen keine Wildnis. Denen reicht auch eine Kulturlandschaft, um sich zu vermehren. In Deutschland dürfen im Moment nur Problemwölfe erlegt werden mit Ausnahmegenehmigungen. Bisher in der EU ist der Schutzstatus des Wolfs bereits runtergesetzt. Der ist nur noch geschützt, nicht mehr streng geschützt. Und entsprechend wird gerade auf Initiative der Bundesregierung hin das Bundesjagdgesetz geändert. Der Wolf wird dort als jagdbare Tierart aufgenommen. Was bringt das?
Also so wie ich den momentanen Stand sehe, ist die Möglichkeit da, dass ab 1.4. diesen Jahres das Bundesjagdgesetz zum Thema Wolf angepasst ist. Das, was mir momentan bekannt ist, beruhigt mich nicht. Es beinhaltet drei schwierige Punkte. Dass die Jägerschaft, wenn ein Wolf verhaltensauffällig, sprich gerissen hat, der Jäger dann den Wolf im Prinzip erstmal ausfindig machen muss. Wenn er ihn dann sieht, muss er dann noch drei Kriterien berücksichtigen. Er muss zum einen wissen, ob dieser Wolf halt einen Wolf sich schon Zaun überwunden hat. Hat er keinen Wolf sich schon Zaun überwunden, darf er nicht schießen. Zweites Kriterium ist, bei diesem Riss muss er beachten, der Jäger, bevor er den Wolf ins Visier nimmt, dass ein wirtschaftlicher Schaden demjenigen zugefügt worden ist, wo die Risse da sind. Also der Jäger muss eine Vorkenntnis haben, ob ein existenzwirtschaftlicher Schaden eingetreten ist. Und der dritte Punkt ist, dass der Jäger dann auch noch entscheiden muss, dass der Wolf derjenige ist, der den Riss im 20-Kilometer-Radius zugefügt hat. Und sobald wir diese Kriterien so ausgestalten, wird die Jägerschaft halt nicht den Wolf entnehmen, weil die Emotionalität und die Auswirkungen eines Fehlschusses dann wirklich bis ins Persönliche an Repressalien denjenigen dann betrifft. Mhm. Und wir brauchen einen Wolfsmanagementplan. Und weil wir erst zum 1.4.2027 im Landesjagdgesetz den Wolf aufnehmen, das würde jetzt zum 1.4. dieses Jahres bewirken, dass die unteren Jagdbehörde, sprich bei uns die Kreisverwaltungen, der Mitarbeiter der unteren Kreisverwaltungen den Abschuss freigeben muss. Das halte ich auch ehrlicherweise für sehr ambitioniert, auf der untersten Kommunalebene solche Verantwortungen abzuladen. Auch da sehe ich noch einen großen Kritikpunkt.
Ich würde ganz gerne noch zu diesen geplanten Änderungen im Bundesjagdgesetz eingehen wollen, denn die sind tatsächlich sehr weitreichend, die momentan diskutiert sind. Das sind sozusagen drei große Säulen. Die erste Säule, die wurde eben schon angesprochen, das ist diese anlassbezogene Jagd. Sobald ein Wolf eben Herdenschutz oder ein Nutztier gerissen hat, dass diese Tiere dann in einem bestimmten Radius gejagt werden dürfen. Dort stellt sich natürlich die große Frage, inwieweit Herdenschutz noch berücksichtigt werden muss. Dann die zweite große Säule sind sogenannte Weidegebiete, die ausgeschrieben werden können. Die wären, so befürchten wir, nichts weiter als wolfsfreie Zonen, wo jeder durchwandernde Wolf im Prinzip dem Abschuss freigegeben wäre. Und die dritte große Säule wäre eine komplett anlassunbezogene Bejagung. Das spricht also eine bestimmte Jagdzeit, wo grundsätzlich einfach Wölfe bejagt werden dürfen, was natürlich auch keinem wirklichen Weidetierhalter helfen kann. Denn wir haben es ja schon vorhin gesagt, nicht die Anzahl der Wölfe macht den Unterschied, sondern wie gut eben dieser Herdenschutz im Land funktioniert und wie gut er eben auch angewandt wird. Das macht dann tatsächlich den Unterschied. Und vielleicht auch in der Diskussion hat man manchmal den Eindruck, dass der Wolf sich hauptsächlich von Schafen ernährt. Dem ist tatsächlich nicht so. Die Hauptnahrung des Wolfes steht noch immer das Reder, das sind ungefähr 50%, gefolgt vom Wildschwein. Und dann je nach Region unterschiedlich, entweder Rothirsche, Dammhirsche, teilweise auch Hasenartige und kleinere Tiere, also kleinere Säugetiere. Tatsächlich bilden Nutztiere etwa 1,6% der Nahrung dar. Der Wolf könnte also auf diese Nahrung verzichten. Nichtsdestotrotz 1,6% sind 1,6% zu viel, weil wir wollen natürlich nicht, dass die Nutztiere eben Nahrung werden für den Wolf.
Man muss halt auch dazu sagen, dass Wölfe wiederum sind ja überlegte Akteure. Wölfe bilden gerade als soziale Tiere auch Traditionen. Das ist auch sehr unterschiedlich wiederum von Rudel zu Rudel, auf welche Art von Nahrung man sich spezialisiert, hängt auch sehr stark vom Lebensraum ab. Und das ist nämlich auch eine Gefahr, die man aus wissenschaftlicher Sicht da haben muss, dass man gute Traditionen zerschießt sozusagen, dass man Rudel in Rudel eingreift, die eigentlich sehr zufrieden sind in ihrem Lebensraum, sich rein auf Wildtiere spezialisiert zu haben. Hingegen, wenn man jetzt Einzelwölfe hat oder ein desorganisiertes Rudel, das muss auf leichte Beute gehen. Und da sind dann Weidetiere viel mehr im Visier. Also man muss auch schauen, und das ist eben bei so einer flächendeckenden Jagd nicht gegeben, dass man auf die Rudelstruktur Rücksicht nimmt. Man kann nicht pauschal einfach von 100 Wölfen 40 abschießen, hat dann hinterher 60. Also so funktioniert es nicht und man hat dann auch nicht um 40% weniger, in Anführungszeichen, Schäden. Und da geht die Politik aus meiner Sicht sehenden Auges an dem vorbei, was die Wissenschaft eigentlich an Grundlagen schon hat.
Man muss ja auch dazu sagen, dass die Wölfe Wandertiere sind, ne, und nicht immer im selben Gebiet bleiben. Also die können hunderte von Kilometern zurücklegen. Wenn man das berücksichtigt, lassen Sie uns noch mal versuchen, eine Art Lösung zu finden. Wie könnte sinnvolles Wolfsmanagement aussehen?
Es ist auch jetzt schon auf der aktuellen Grundlage möglich, Wölfe, die eben auffällig sind, entweder weil sie vermehrt guten Herdenschutz überwunden haben oder weil sie anderes auffälliges Verhalten gegenüber den Menschen gezeigt haben, zu entnehmen, sprich zu erschießen. Das ist eine Lösung, die wir auch akzeptieren, die wahrscheinlich die zielführendste ist und die aktuellen Bemühungen eben grundsätzliche Bejagung und so weiter, das sehen wir tatsächlich nicht als zielführend, auch nicht als zielführend für die Weidetierhaltenden an.
Also ich muss da leider eine andere Position einnehmen. Wir haben im November 2024 bei uns den GW 1896 zum Abschuss freigegeben. Innerhalb von Stunden wurde auch dieser Antrag beklagt und ist auch tatsächlich erfolgreich beklagt worden, sodass der Abschuss nicht vollzogen werden konnte, und zwar mit Begründungen. Und da war das Thema Herdenschutz. Also der Glaube, dass alle Tierhaltungen zukünftig Herdenschutzmaßnahmen haben werden, dass Kuhhaltungen mit über 100 Tieren auf der Wiese, das ist bei uns in der Eifel Standard, dass bei uns noch Kühe 100, 150 Stück an der Anzahl auf großen Wiesenflächen stehen, diese aber nicht eingezäunt werden, weil das die Topografie und die Herausforderung für den Betriebsleiter weit übersteigt. Davon auszugehen, dass wir nur Wölfe entnehmen, die Herdenschutzmaßnahmen, Zäune, die den Anforderungen entsprechen, das wird nicht zum Ziel führen. Wir können Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg nicht einzäunen. Also da bin ich schon anderer Meinung, wir brauchen da eine andere Strategie und da bleibe ich auch bei der Wortwahl. Wir haben im Landkreis Kusel einen Wolf, der mittlerweile nachweislich über 50 Nutztierrisse gemacht hat. Und es ist ein Wolf der alpenländischen Population und dieser kann die Jägerschaft und muss die Jägerschaft zukünftig entnehmen dürfen, rechtssicher entnehmen dürfen. Ohne Abwägung, ob bei diesen 50 Nutztierrissen alle eine Herdenschutzmaßnahmen hatten, sprich eine Einzäunung oder nicht. Wir brauchen da eine gewisse Flexibilität.
Ist es ja aber nicht so, dass Einzäunung die einzige Möglichkeit ist und Kühe, gerade auch in einer Herde organisiert, sind jetzt ja auch nicht die verletzlichsten Tiere, ne? Also ich will das nicht kleinreden, ich will das Problem nicht kleinreden. Das Problem ist halt, auf der anderen Seite halt auch dadurch gegeben, dass Herdenschutz teilweise auch nicht richtig umgesetzt wird. Und dann heißt es, es gab Herdenschutzmaßnahmen, die überwunden worden sind. Aber, und da sehe ich jetzt auch die Tierhaltenden einerseits in der Pflicht, aber auch vor einer schwierigen Lage. Man kann das unter Umständen nicht so streng kontrollieren, wie man es kontrollieren müsste. Was dadurch passiert, ist halt nur, dass Wölfe auch lernen können, Herdenschutz zu umgehen. Und deswegen müssen wir eben schon sehr streng sein und so flächendeckend wie möglich Herdenschutzmaßnahmen, zum Beispiel auch durch Herdenschutzhunde, die eben auch in Gebieten eingesetzt werden können, oder es gibt auch neuere Methoden auf KI basiert, damit wir eben möglichst den Wölfen, auch möglichst vielen Wölfen beibringen, dass sie schlecht an Nutztiere kommen. Auch da kann man eine Kultur bilden und das hat nicht so viel mit Abschuss zu tun, denn ein toter Wolf lernt nicht mehr.
Sie haben von der Topografie.
Entschuldigung, spricht das der Realität in Baden-Württemberg, flächendeckend Herdenschutz zu installieren? Glauben Sie wirklich daran?
Tatsächlich gab es ja auch in Baden-Württemberg schon Nutztierrisse. Das möchte ich auch gar nicht leugnen. Dennoch waren alle Nutztierrisse entweder an ganz ungeschützten oder mangelhaft geschützten Herden einfach. Das ist tatsächlich der Fakt gewesen. Nur in zwei Einzelfällen wurde der gute Herdenschutz sozusagen überwunden. Und ich möchte noch auf die Frage mit Rindern eingehen, denn tatsächlich gibt es gerade auch momentan laufend noch ein Projekt zum Herdenschutz bei Rindern, das durchgeführt wird. Da geht es darum, die Betriebe, das sind auch unterschiedliche Betriebe, darunter sind zum Beispiel Biobetriebe auch mit drunter, die eben auch sehr viel, sehr viel Fläche haben. Und dort hat sich wirklich gezeigt, dass eine individuelle Beratung wirklich Gold wert ist. Mhm. Es gibt Betriebe, die brauchen viel Beratung. Es gibt Betriebe, die relativ wenig Beratung brauchen. Wir haben in Baden-Württemberg auch ein Konzept für Rinder. Nämlich dort ist, wie auch schon richtig genannt wurde, der Herdenschutz ein wenig komplizierter. Da muss man auch wirklich auf den einzelnen Betrieb schauen, was ist möglich und was ist eben nicht möglich.
Jetzt ist es manchmal mit der Topografie schwierig. Haben Sie gesagt, Herr Weber, es gibt ja auch noch extremere Gebiete in Deutschland, also Almen in Hochgebirge oder an der Küste. Das ist nicht möglich, da was einzuzäunen. Brauchen wir wolfsfreie Zonen oder geht das zu weit?
Wir brauchen keine wolfsfreien Zonen. Wir brauchen im Prinzip die Möglichkeit, und ich wiederhole mich da sehr gerne, dass die verhaltensauffälligen Wölfe rechtssicher durch die Jägerschaft entnommen werden können. Aber das an Deichen, wir haben ja mittlerweile die Probleme in Norddeutschland, dass der Küstenschutz mit Beweidung der Deiche durch Schafe, durch Schäfer ja gar nicht mehr stattfindet, weil es keine Schäfer mehr gibt, die durch die Wolfsproblematik ihren Betrieb eingestellt haben. Der Glaube, man würde allein, ob durch Hüte, Hunde oder durch Zäune, wir haben hier die Gegenbeweise in Rheinland-Pfalz. Der Wolf hat hier Zäune von über 1,20 Meter, 1,30 Meter überwunden. Er ist da drüber gesprungen. Und der Abschuss des GW 1896 ist unter anderem daran gescheitert, dass der Vorfall, der Riss, der Zaun nur 1,05 Meter war und die rechtliche Anforderung 1,20 Meter, also letztendlich wegen 15 Zentimeter Zaunhöhe. Also ich sag mal, ich bin wirklich für Umweltschutz. Ich differenziere auch nicht über biologische Tierhaltung und konventionelle Tierhaltung. Jedes Tier, was durch den Wolf entnommen wird, führt zu Tierleid, wenn man sich die Risse anschaut. Ich habe da wirklich, bin da sehr, sehr bewegt, wenn ich dann vor Ort bin und wenn ich mir dann die Tierhalter anschaue und mit denen rede, da kommt auch sehr viel Emotionalität rüber. Deshalb, wir brauchen ein Management, keine Frage.
Tierschutz gegen Naturschutz kommt hier zusammen. Auf der einen Seite der Mensch, auf der anderen Seite der Wolf, dann noch das Nutztier. Das ist eine komplizierte Konstellation. Wildtiermanagement ist vergleichsweise einfach, hat mal ein US-Forstwissenschaftler gesagt. Schwieriger ist es, den Menschen zu managen. Die Frage zum Schluss, wie sehen Sie das?
Ich sag mal, was können wir denn tun, damit es eben kein Gegeneinander ist? Und Fakten sind da eine wichtige Basis und da fängt es gerade auch in der Debatte um Wölfe und andere Problemtiere schon an, dass man sich bei den Fakten kurioserweise gar nicht einig ist. Und da anzusetzen und zu schauen, können wir nicht in unsere Ansprüche zurücknehmen, sondern auch die Emotionen so ein bisschen an die Zügel nehmen und ich sag mal schauen, wo wir denn aus einer gewissen Werthaltung und aus einer Weltsicht heraus agieren, anstatt uns eben auf die Fakten zu berufen.
Die Halbwissenheit beim Thema Wolf liegt bei 95% der Bevölkerung vor. Wir werden es nicht schaffen, die Bevölkerung inhaltlich zum Thema Wolf weiterzubringen. Ich habe auch den Eindruck, die Kompromissfähigkeit ist da und von daher glaube ich, dass auch der Blickwinkel der Landwirtschaft, der Tierhaltung da eine große Rolle spielt.
Diese Illusion, dass wir vielleicht die Welt aufteilen können zwischen Zivilisation und Wildnis, ist die haltbar?
Also in der Natur gibt es sehr selten nur Schwarz-Weiß, es ist tatsächlich immer eine Palette. Deswegen natürlich ist der Mensch in einer gewissen Weise auch ein Teil der Natur. Und ich würde mir auch wünschen, dass der Mensch dem auch ein bisschen bewusster gegenübersteht, um eben gute Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können.
Den bösen Wolf gibt's nicht mehr. Wir brauchen mehr Aufklärung und mehr Wissen noch über den Wolf. Vielleicht haben wir hier ein bisschen einen Beitrag dazu geleistet. Frei zum Abschuss. Wie viel Wolf darf sein? Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur mit Alexandra Ickes vom Naturschutzbund, dem NABU Baden-Württemberg, Dr. Uta Maria Jürgens, Umweltwissenschaftlerin und Psychologin, und dem Landwirt Marco Weber, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau und FDP-Politiker. Mein Name ist Marion Theiss. Danke Ihnen fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.